Eckart ist heute wieder nicht da. Der macht sich ganz schön rar. Ist natürlich ein Witz. Ich habe endlich mal wieder einen Gast. Einer, der zugesagt hat. Paul Janosch Ersing. Hallo.
Hallo, grüß dich Jan. Schön, dass du mich eingeladen hast. Hi.
Die meisten Leute sollten jetzt schon alleine bei dieser Stimme denken, welche kenne ich doch, ne? Also wenn der Name nicht schon prägnant genug ist, die Stimme von wie viel Podcast-Folgen ist sie bekannt?
Seit dem 20. September sind es jetzt 240, also es läppert sich so langsam.
240 Folgen Autotelefon. Krass. Ja, ich will da gar keinen Hehl draus machen. Ihr hattet mich mal eingeladen und ich glaube, ein halbes Jahr später haben Eckart und ich dann angefangen mit unserem Podcast. Habe ich mir natürlich abgeguckt. Also, wenn was gut läuft, ne, dann kopiere ich das natürlich stumpf. Wir haben eine ganze Menge Themen, aber erstmal möchte ich natürlich, dass du dich vorstellst bei unseren Zuhörern, so wie wir das immer machen, wenn wir einen Gast haben. Und wir füllen ja immer unsere Ausfahrt-TV-Playlist. Hast du da mal reingehört zufällig?
Selbstverständlich habe ich reingehört und habe mal so ein bisschen durchgeschaut, was da schon alles ist und was nicht, und habe jetzt mal versucht, es ein bisschen zu ergänzen.
Sehr, sehr ordentlich. Ja, ich habe darum gebeten, dass du mir deine Vorschläge zuschickst. A, zum Kontrollieren halt, ne, wie der Deutsche halt so ist. Und B, um sicher zu sein, dass ich was zu den Songs sagen kann, so ansatzweise zumindest, damit ich nicht so ganz dumm dastehe. Bitte, was ist dein erster Song für die Playlist?
Ich habe die Reihenfolge noch ein bisschen getauscht, um dich ein bisschen zu verwirren. Ich würde anfangen mit Wenn der Vorhang fällt von Freundeskreis.
Das finde ich sehr schön. Erstmal ein deutscher Song. Wir haben ja, oder ich habe eine Deutschquote, Eckart nicht, dass wir so ein bisschen deutsches Liedgut haben. Wie kommst du drauf?
Ja, ich bin in Stuttgart geboren und zur Schule gegangen, und Hip-Hop war in den 90ern einfach sehr, sehr groß in Stuttgart und, Klammer auf, in Hamburg vielleicht auch noch ein bisschen oder in Rödelheim. Aber Stuttgart war damals schon wirklich ja, Hip-Hop-Stadt, zumindest gefühlte Hauptstadt. Und Fanta 4 habe ich natürlich auch viel gehört, aber Freundeskreis war mit dem Album Quadratur des Kreises, 97 war das, war einfach bei den ersten Roadtrips, die ich gemacht habe, mit der älteren Freundin am Lenkrad, lief einfach immer rauf und runter. Und dieses Lied, wenn das irgendwie kommt oder ich das irgendwo anspiele, dann ist einfach so diese Erinnerung an meine ersten eigenen Roadtrips im Auto sofort wieder da.
Sehr schön. Hörst du immer noch Hip-Hop?
Also keinen wirklich aktuellen. Natürlich schaue ich mal hier und da, was die alten Haudegen so veröffentlichen. Aber jetzt, wo Fettes Brot sich ja verabschiedet hat, merkt man halt auch selber, wie alt man wird. Also so
Ja, ja.
diese Zeit aus den 90ern hat mich natürlich geprägt, musiktechnisch. Aber so mit den aktuellen Dingen komme ich nicht mehr so richtig mit, muss ich zugeben.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin noch ein bisschen älter als du, glaube ich, ne? Wenn du sagst 90er aufgewachsen, bin ich ja eher in den 80ern. Ich bin Baujahr 71. Darf ich fragen, wie lange du schon da bist?
Dann hast du 10 Jahre Vorsprung. Ich bin
Ja.
81.
Gut. Dein nächster Song hat mich erstmal, da muss ich nachgucken, was der Interpret und was der Songtitel ist.
Ja, das ist der Song. Ja, ich bin beim deutschsprachigen, zumindest sowas Ähnliches wie deutschsprachig, bin ich geblieben. Ich hätte fast eine andere Band aus Österreich genommen, und zwar Wanda mit dem Titel Bologna. Aber ich habe jetzt mich doch für Bungalow von Bilderbuch entschieden, weil ich den Bilderbuch-Sound einfach extrem vielfältig finde, und das ist auch so ein typischer Song, wo man aufdrehen kann im Auto, und der nervt auch noch nach 100 Mal anhören einfach nicht. Außerdem kommt auch noch ein Skoda drin vor, also was will man mehr?
Ja, fand ich gut. Ich habe mich sehr gefreut. Also noch ein deutscher Song vor allen Dingen, aber ich habe einmal reingehört und ich freue mich immer, wenn so Sachen kommen, die ich noch nie gehört habe und die ich trotzdem auf Anhieb mag. Also vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ja, mach mal das Trio voll. Natürlich hat mir der Stefan, mein Podcast-Kollege von Autotelefon, auch noch einen Song mitgegeben, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich hier bei dir eingeladen bin. Ich habe da kurz reingehört, habe so gedacht, okay, krass. Und es handelt sich um den Song Vision Thing von Sisters of Mercy. Und Stefan meinte irgendwie dazu, wer damit nicht schnell gerade ausfahren kann, dem kann auch nicht helfen. Das lasse ich mal so stehen.
Ich glaube, Stefan ist noch mal 10 Jahre älter als ich. Ne? Ihr habt einen ähnlichen Abstand wie ich und Eckart. Sisters of Mercy ist natürlich für mich ein Begriff. Ich bin mit Disco Rosion quasi aufgewachsen, so in meiner Teenage-Zeit oder Teenager-Zeit. Freut mich auch. Also alle drei Songs freue ich mich, wenn sie dann im Shuffle kommen, wenn wir wieder auf Tour sind. Vielen Dank.
Ja, ich bin gespannt.
Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal klären, wir kennen uns eigentlich gar nicht, ne? Wir kennen uns zwar schon lange, aber irgendwie auch nicht so richtig, so wie man sich so kennt in der Branche halt.
Ja, so ein bisschen und vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wir doch ab und zu eben in den gleichen Gruppen unterwegs sind auf den Fahrveranstaltungen. Und du hast ja auch schon mal mich gefragt, ob ich mit dir an einer Elektrorallye teilnehmen möchte. Das ging ja terminlich nicht und du warst bei uns im Autotelefon. Also ich habe mit dir auf jeden Fall schon mehr Kontakt als jetzt mit anderen Kollegen, die ich ausschließlich auf Terminen sehe. Aber klar, du hast recht, ich war noch nicht bei dir in, wie heißt die Stadt mit B? In Bielefeld, genau.
Berlin, ja, genau.
und ja, also heute in der nächsten Dreiviertelstunde lernen wir uns auf jeden Fall noch besser kennen.
Ja, da freue ich mich auch drüber. Vielleicht für die Zuhörer da draußen. Erstmal, wir machen das natürlich noch wesentlich detaillierter, aber wir sind Kollegen. Du bist auch Autojournalist, ne?
Ich bin auch Autojournalist, genau.
Ja, gut.
Noch ein paar andere Sachen, aber das bin ich auch, genau.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich versuche ja immer über so diesen Einstiegsblock den Zuhörern Gott, was bist du jetzt? Meine Gäste irgendwie noch greifbarer zu
Ja.
machen. Und wie könnte man das schöner machen, als wenn ich dir anbiete, ich bin der Autopapst. Ich habe die Möglichkeit, dir jeden automobilen Wunsch zu erfüllen. Also fiktiv, ne? Hier nicht zu excited werden. Du bekommst von mir drei Fahrzeuge, jeweils für 3 Tage. Welche Fahrzeuge würdest du wählen und warum?
Ja, da könnten wir jetzt natürlich als Schwabe einfach die 3 teuersten Autos irgendwie auswählen und dann darauf spekulieren, dass ich die irgendwie nicht mehr zurückgeben muss. Aber das wäre langweilig für die Zuhörer. Ich habe mir jetzt einfach mal 3 Autos ausgesucht, ja, mit denen ich wirklich persönlich auch irgendwie was verbinden würde und an denen ich meine Freude hätte. Das erste wäre ein Lada Niva 4x4 oder auch ohne das Kürzel 4x4, also für mich ganz klar ein Lada Niva.
Okay.
Mit dem würde ich ja, vielleicht so einen kleinen Ausflug in die Karpaten machen und dabei versuchen, eure Roadtrip-Playlist einmal komplett durchzuhören. Die ist ja aktuell bei 17 Stunden und 44 Minuten.
Ja.
So lang sollte der Lader halt pannenfrei fahren können. Das wäre meine Voraussetzung.
Bist du schon mal Lada Niva gefahren?
Ja, durchaus.
Also ich noch nie. Ich habe da noch nie das Vergnügen gehabt. Und als ich hier diesen Bums angefangen habe mit Autos testen, hat sich das nie ergeben, dass wir einen bekommen haben. Und jetzt ist ja gerade so ein bisschen schwierig mit Lada, ne?
Ja, genau. Ich habe den letzten Lada Niva als Testwagen als Fünftürer gehabt. Also die Langversion kam ja nochmal nach Deutschland. Und da war ich wirklich so kurz davor, mir einen zu kaufen. Einfach aus Liebe zu dieser Form, dieser Silhouette und auch aus Liebe zu dieser Einfachheit, dieses Auto einfach immer noch hat. Dann habe ich irgendwann Nachwuchs bekommen und war wirklich froh, dass ich ihn nicht gekauft habe damals. Weil, wenn man mit mehr als einer Person darin fährt oder maximal mit einer zweiten verrückten Person, das ist schon grenzwertig auf deutschen Straßen auf jeden Fall, weil Sicherheit, ja, wird da nicht so groß geschrieben dann.
Okay. Zweiter Kandidat.
Zweiter Kandidat kann ich schnell abhandeln, ist schon eher ein schwäbisches Auto, weil sehr, sehr sparsam. Wäre ein Audi A2 TDI 3 Liter, also nicht 3 Liter Hubraum, sondern 3 Liter Verbrauch. War ganz einfach, weil es für mich eins der besten oder vielleicht auch das beste jemals in den Verkauf gebrachte Auto ist. Und ich selbst mal einen hatte und ich die Zeit, die ich mit dem Auto hatte, nicht missen will. Und wenn du sagst, du stellst mir den nochmal für 3 Tage hin, wäre ich dir dankbar.
Ja, finde ich auch super. Also ich versuche meinen Kindern jetzt irgendwie eigentlich so eine A2 immer mal anzudrehen. Die sagen aber nee, meine Tochter will elektrisch fahren, mein Sohn will mehr Wumms haben halt, ne? Und die Form gefällt ihm nicht. Aber für mich auch eine völlig verkannte Ikone. Und das Wort wird ja eigentlich schon sehr inflationär be benutzt, versuche ich eigentlich zu vermeiden. Aber ich finde, der A2 ist wirklich ein Hammerauto. Ich verstehe gar nicht, der war halt seiner Zeit wieder so weit voraus, ne?
Der fiel in den Zeitraum Vorsprung durch Technik, also als es noch gestimmt hat bei Audi, und war seiner Zeit voraus durch die Alu-Karosserie und war aber halt auch zu teuer im Vergleich zur Elchtest A-Klasse damals. Und da war wirklich die Preisdifferenz zu hoch und man hat halt einfach Premium damals noch nicht so gekauft im Kleinwagensegment. Also ja.
Ja, aber man sieht sie immer noch sehr häufig auf den
Ja.
Straßen. Das finde ich nach wie vor faszinierend, ja.
Ja, wer einen hat, der gibt den eher nicht mehr her, das stimmt.
Ich glaube auch, ja. Ja, und Nummer 3.
Nummer 3 ist noch ein bisschen verrückter eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Vielleicht hätte ich doch noch irgendeinen Sportwagen nehmen sollen, aber den kann ich auch so mal fahren. Deswegen habe ich jetzt eher Autos ausgesucht, die schwer zu haben sind. Das wäre der Mercedes-Benz B-Klasse F-Cell. Also ein Brennstoffzellenauto, weil ich dachte, ein bisschen Elektro muss auch mit rein. Und als kleine Geschichte dazu, ich habe 1999 meinen Führerschein gemacht, an meinem 18. Geburtstag, morgens um 8 Uhr, wie sich's gehört, die Prüfung. Und damals hatte Mercedes für das Jahr 2000 das erste Brennstoffzellenauto zum Kauf angekündigt. Ich bin also ein Kind der Zeit, dem vorgegaukelt wurde, die Brennstoffzelle wird dein Autofahrerleben bestimmen, wenn du eins kaufst. So, dann wurde das leider auf 2002 verschoben, da war ich damals schon sauer, ja, weil ich dachte wirklich, cool, mein erstes Auto wird ein Brennstoffzellenauto. Dann wurde es immer wieder weiter verschoben, es kamen irgendwelche kleinen Serien und 2013 gab es dann diese wahnsinnige PR-Aktion von Mercedes, den F-Cell World Drive, wo man einmal um die Welt gefahren ist, von Stuttgart nach Stuttgart, mit mehreren Transport-Jumbo-Flügen zwischendrin natürlich. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und ja, die Brennstoffzelle ist ja abgesehen von so ein paar Prestige-Pkw immer noch nicht im Markt angekommen. Und deswegen würde ich sagen, bitte nochmal 3 Tage zurück ins Jahr 2013. Nochmal so eine B-Klasse F-Cell würde ich gerne nochmal fahren.
Ja, Mercedes hat sich da bei F-Cell so ein bisschen als Ankündigungsweltmeister gezeigt, ne? Die hatten doch auch mal den GLC oder so als Brennstoffzelle.
Den haben sie auch, den konntest du auch mit guten Beziehungen zu dem Mercedes-Benz-Vertrieb auch mieten eine Zeit lang. Ja. Den gab's. Also das war der GLC, genau, das ist noch gar nicht so lange her, dass der GLC F-Cell auf den Markt kam. Ich würde es mal sagen, der stand auf der letzten IAA in Frankfurt. Haben sie ihn gezeigt. Also muss es 4 Jahre her sein, ne? Oder 4 oder 5? Ja, 4. Und danach konnte man ihn eine Zeit lang, konnte man ihn auch wirklich bekommen. Aber ich glaube, die sind alle wieder eingesammelt inzwischen. Und außer Toyota und Hyundai ist, glaube ich, so richtig ernstzunehmend gerade nichts mehr unterwegs. Nee.
Und warst du bei dieser World Tour dabei? Hattest du das Glück?
Ja, tatsächlich war ich dabei. Und das war auch wirklich die verrückteste Etappe meines Lebens bisher, würde ich sagen, und wahrscheinlich auch nicht mehr zu toppen, weil es gab ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, damit zu fahren. Einige Kollegen sind in den USA mitgefahren, in Australien, wo auch immer. Ich bin tatsächlich die Etappe mitgefahren von China nach Kasachstan und das war eine Etappe, die war eigentlich keine Etappe für Journalisten. Zumindest die letzte nicht. Das heißt, ich bin dann 3 Tage, das ist ja wirklich der Traum eines jeden Autojournalisten, ohne Begleitung durch Pressesprecher, sondern wirklich nur mit dem Tross sozusagen noch mitgefahren. Also da war dann noch irgendwie ein Kollege, der das Ganze fürs damalige Blog gemacht hat, der war noch dabei, Fotografen waren dabei, natürlich ein Fernsehteam von Mercedes war dabei, aber es war einfach sonst kein anderer Kollege mit dabei und auch kein Pressesprecher, weil irgendwie, weiß nicht, war nicht vorgesehen, der Grenzübertritt. Und dieser Grenzübertritt damals von China nach Kasachstan, das werde ich nie vergessen. Also das war einfach Niemandsland und man fuhr über irgendeine Brücke, dann kam lange, lange nichts, dann kam die nächste Grenzstation und wie Außerirdische kamen dann diese 3 grellgelben Brennstoffzellenautos und die Begleitfahrzeuge da an und wurden halt durchgeschleust von den Grenzsoldaten und spätestens da war klar, dass diese PR-Aktion sehr viel Geld gekostet hat und zwar in jeder Hinsicht. Das lief wirklich zu rund, als dass es, also das, ja, gutes Taschengeld für alle, die da am Grenzzaun standen, auf jeden Fall.
Ja, aber trotzdem, ich finde das immer, das sind so die schönsten Geschichten. Also du hast ja noch das Glück, dass da, also darf man das ja kaum formulieren, aber dass da kein Pressesprecher mehr oder keine Betreuung mit dabei war, keine Bespaßung. Ich bin damals mit Mazda 2013 von Novosibirsk nach Blagoschenk gefahren. Mhm. Also die haben ja diese Tour mit dem Mazda 3 gemacht von Hiroshima quasi nach
nach Frankfurt, ne?
Nach Frankfurt, ja, genau, ja. Und da sind wir halt 3 Tage durch Sibirien gefahren. Das ist ja jetzt auch nicht so der Standardurlaub, genau, den man sich bucht. Und das finde ich immer schön, wenn es so Sachen gibt, die du für Geld eigentlich nicht kaufen kannst.
Ja.
Da freue ich mich immer wieder. Also das ist für mich immer noch ein Highlight an unserem Job, wobei diese Highlights ja leider so gut wie nicht mehr existent sind, ne?
Die sind ein bisschen ausgestorben, weil, ja, warum eigentlich? Können wir vielleicht näher darüber sprechen, aber du hast vollkommen recht. Also für mich sind die Fahr-Events oder Veranstaltungen oder Pressereisen in Erinnerung geblieben, die eben, wie du gesagt hast, nicht für Geld zu haben sind, ja. Darauf kommt es an und alles andere ist halt austauschbar und ich weiß nicht mehr, welches Auto ich in welcher Stadt oder an welchem Flughafen übernommen habe. Das vergisst man sehr schnell, würde ich sagen. Aber ja. Ich weiß eben solche Sachen auf jeden Fall noch, genau. Ja.
Gut, ich gehe mal zurück zu meinem Skript, an dem ich mich ja immer langhange. Du bist nun im Rahmen Automobil beschäftigt oder hast dich selbst beschäftigt vielmehr. Gibt es irgendwelche Kindheits- oder Jugenderinnerungen, die deine Leidenschaft zu Autos nachhaltig beeinflusst haben?
Ja, ich bin da nicht drum herum gekommen. Also wahrscheinlich wie soll ich sagen? Meine Eltern konnten es kaum verhindern. Das liegt daran, dass mein Vater eben auch Autojournalist war, / auch noch ist, ja, weil sowas hört man ja nicht auf mit 63. Ah. Und ich bin also mehr oder weniger in Testwagen groß geworden, habe da laufen gelernt und habe mich natürlich wie ein kleines Kind, also tatsächlich gefreut, dass alle 14 Tage ein neues Auto mit neuen Schaltern und Knöpfen vor der Tür stand, die ich ausprobieren konnte. Und da bin ich einfach reingeboren worden sozusagen in diese Branche. Und das hat mich natürlich geprägt auf eine Art. Ich denke, meine Eltern wollten eher verhindern, dass ich das auch mache. Ich habe dadurch halt ein sehr distanziertes oder spezielles Verhältnis zum Automobil, weil ich, seit ich denken kann, vom damals, was weiß ich, Daihatsu, Core bis zum Mercedes-Benz Pullman Sechstürer Stretch-Limousine hatten wir halt alles so über die Jahrzehnte. Das heißt, mich kann eigentlich kaum ein Auto so richtig vom Hocker reißen, aber ich kenne eben auch jedes Einstiegsmodell gut. Also deswegen bin ich da sicherlich vorgeprägt und würde behaupten, dass ich dadurch eine recht vielfältige Sichtweise auf das Thema Auto habe. Ja.
Ich frage mich, ob das im Zeitenwandel irgendwie verloren gegangen ist. Also ich hätte mich auch tot gefreut, wenn mein Vater oder meine Mutter Autojournalismus praktiziert hätte. Ich musste ja immer zu Autohändlern gehen, ne? Und habe dann später mir andauernd neue Autos gekauft. Natürlich preiswerte, eher teuer eingekauft, sehr preiswert wieder verkauft, viel Verlust gemacht, allein um meinen Hunger auf Autos zu stillen. Bei meinen Kindern ist das so klar, die interessieren sich jetzt dafür, aber ich hatte eher immer das Gefühl, das war für sie so eine Art Überangebot. Also ja. Sind einfach ein Plattmachen, zu viele Autos, zu viel Krams und dann vermutlich dann auch noch in einer Zeit, wo Autos wirklich nicht mehr so spannend sind für die Kinder. Ne?
Also da muss ich, sag ich mal, mein Papa auf jeden Fall sehr loben, dass er da von Anfang an auch ein sehr distanziertes Verhältnis zum Auto hatte, also oder immer noch hat. Das war jetzt nicht so ein Benzin im Blut Auto-Junkie, sondern der hat schon ja in den 80ern, sag ich mal, eher vernünftig versucht, über Autos zu berichten, hat sich um die Realverbräuche hat sich dafür interessiert und nicht nur wie viel Hubraum und wie viel Leistung. Also der hat dann wirklich mich eigentlich ganz, ganz gut an die Hand genommen und hat mich da nicht überfrachtet und eben auch nicht versucht, mich fürs Auto irgendwie zu begeistern, sondern ich saß halt an der Quelle, die Autos waren da, ich bin notgedrungen damit auch mitgefahren natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie ein großes Thema war. Ich meine, das wird ähnlich sein in der Zirkusfamilie, dann siehst du halt drei Clowns und denkst, ja, oh, cool, hatte ich früher auch zu Hause, so ungefähr.
Sag mal, hast du mich eben gedisst, so ganz nebenbei?
Nee, eigentlich gar nicht.
Also, ich frage nur für einen Freund halt. Ich springe mal einfach weiter, während ich darüber nachsinniere, ob du mir gerade einen reingewirkt hast. Was fährst du aktuell für Autos oder was für ein Auto?
Ja, das ist jetzt echt krass. Also am meisten fahre ich tatsächlich ganz klassisch in einem Hochdachkombi, in einem Volkswagen Caddy Beach. Immerhin Beach, also er hat theoretisch im Kofferraum einen Campingbett. Das ist allerdings momentan rausgenommen, sind ja nur zwei kleine Hebelchen. Also ein Caddy 4, 2.0 TDI, 102 PS. Genau, das ist so das Alltagsauto. Dann habe ich noch ein Auto mit H-Kennzeichen, also eins reicht eigentlich, aber das ist ein Mercedes-Benz W124, ganz normale 230e Möhre mit Automatik. Und sonstigem Extra-Ausstattung gibt es eigentlich nur noch ein Schiebedach. Das war's. Also es ist wirklich so ein schwäbisches Sparmodell. Das habe ich bei einer Gelegenheit mal einem 93-jährigen Herrn aus der Garage abgekauft, der beim Aufmachen der Garagentür meinte: "Aber Herr Ersing, das Auto hat noch keine Räge gesehen." Hast du verstanden?
Ja, hat okay. Noch keinen Regen gesehen.
Ja, genau. Und in dem Moment habe ich gedacht, cool, her damit. Kein Regen gesehen ist bei mir nicht so. Also Regen darf er sehen, aber im Wind, ja. Im Winter wird er jetzt nicht mehr so richtig viel gefahren. Also der ja, wird so gehegt und gepflegt, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also es ist nach wie vor ein Daily Driver, der einfach als Zweitwagen auch auf der Straße parkt. Ja. Und ein kleines Fahrzeug hätte ich noch. Das habe ich mir 2001 kurz vorm Abi in Italien am Gardasee gekauft. Ein Biagio APK P3, so ein babyblaues Dreirad mit Lenkrad und offener Pritsche, also Zweisitzer. Und ja, das ist inzwischen auch schon historisch natürlich, aber leicht zu reparieren. Und also an dem schraube ich dann auch selbst. Und das ist so mein, um wieder runterzukommen, zwischen zwei Testwagen gefährt, so sage ich immer.
Wie oft fährst du den dann? Also das, quasi wöchentlich, wirklich, wenn du runterkommen willst zwischen den Testwagen? Oder?
Also bevor ich meinen ersten Sohn bekommen habe, würde ich sagen, hätte ich das fast gemacht. Jetzt muss ich zugeben, der TÜV ist seit 13 Monaten fällig. Und seitdem bin ich nicht mehr gefahren, aber der Termin beim TÜV ist gemacht. Also der wird jetzt in den nächsten Tagen noch, bevor der Winter losgeht oder der Herbst ernstzunehmend ist, kriegt er jetzt nochmal einen neuen TÜV und dann wird es dann nächstes Jahr hoffentlich wieder besser. Ja. Aber mit Kindern ist das halt auch so ein Ding. Ne? Also da müssen die auch erstmal alt genug sein, um dann da einen halbwegs vernünftige Mitfahrgelegenheit zu bekommen.
Ja, ich verstehe dich total. Ich hatte, als die Kinder noch klein waren, Fiat 500, quasi fertig restauriert, aber ohne Gurte, da Baujahr 60. Und ich habe einmal meine Tochter tatsächlich mit so einem Spanngurt in Maxi-Cosi in den Sitz geschnallt. Danach habe ich dann gedacht, das machst du nie wieder. Also wie dumm bist du eigentlich, ne? Und das ist so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, dass die Familie oder die Kinder dann die Oldtimer crashen, aber so ein Stück weit ist es so. Entweder musst du den Oldtimer anpassen, aber in den Benz kannst du ja mit reinnehmen, ne? Also das ist ja genau. Gediegen dann schon, mit Gurten hinten und tralala. Aber spricht man es wirklich Ape aus? Ich hätte immer gedacht Ape oder so.
Nee,
aber
Ape ist die Biene auf Italienisch und Vespa ist die Wespe. Also es gibt quasi von Piaggio damals die Wespe und die Biene. Die Biene ist ein bisschen dicker, deswegen die Ape. Also das ist eine Ape, ja.
Und ich habe irgendwo mal gesehen, wie man das so durch Zufall mal sieht. Die fahren damit richtig Rennen in Italien noch, ne?
Ja, also das Teil ist schon sensationell, weil es einfach auch vorwärts wie rückwärts genau gleich schnell fahren kann. Also das soll man nicht ausprobieren, aber man könnte. Du hast also eine Viergang, so eine H-Schaltung und daneben noch ein extra Hebelchen für vorwärts und rückwärts. Du kannst also auch deine vier Gänge im Rückwärtsgang schalten. Das ist natürlich schon cool. Die Rennen fahren sie allerdings, glaube ich, eher mit den kleineren 50ern, mit den Ape Cinquanta, wo da nur eine Person drin sitzt und dann hast du auch so einen richtigen, wie so ein Vespa-Lenker und kein Lenkrad. Also ich glaube, die kleinen, die werden ja auch dann so ein bisschen hochgetunt und das ist dann, ja, more fun als mit dem wirklichen Transportgerät, was ich mir damals gekauft habe.
Ja. Okay, jetzt verstehe ich das tatsächlich auch, warum du da nochmal dazu geschrieben hast mit Lenkrad, ja, weil ich habe die wirklich bisher immer nur mit Lenker gesehen. Mir war nicht bewusst, dass es da unterschiedliche Versionen von gibt. Ich lerne gerne. Ja, finde ich gut. Aber das ist das passt zu dir, das Fahrzeug, wenn ich das sagen darf. Ich finde das cool. Ich finde es sehr lässig.
Du darfst noch fragen, wie viel Kubik Hubraum das Teil hat, weil das ist sehr wichtig.
Okay, wie viel, was kann sie denn? Was maximales Drehmoment, Digga?
Also pass auf, 213 Kubik. Ja? Und entscheidend ist, die Topspeed wird angegeben im Kfz-Schein, glaube ich, mit 68 oder so. Aber das willst du nicht fahren. Also meine längste Tour damit war mal bei einem Umzug wirklich quer durch Deutschland. Da habe ich dann auch einen Teil des Umzugs darauf transportiert. Und das... Also das war von Weimar in Thüringen wieder zurück nach Stuttgart. Und das war schon sensationell, auf Bundesstraßen mit dem Ding zu fahren. Du fährst halt so 55, 60 fährst du dann schon. Und es ist eine super Reisegeschwindigkeit. Du siehst halt super viel vom Land, weil du einfach ein bisschen schneller fährst als ein Fahrrad. Aber nicht so schnell wie die Autos. Also es ist eine schöne Geschwindigkeit.
Wie stehst du denn dann zu diesen Leichtkraftfahrzeugen, wie jetzt hier dem ROX-e von Opel, der ja 45 auch nur fährt? Wenn wir Jungs quasi darüber so sprechen, dann ist das ja eher so ein Verkehrshindernis. Ich finde den persönlich ja nicht ganz witzig. Man sieht ihn ja jetzt auch immer öfter auf der Straße, aber findest du nicht auch, dass 45 einfach zu langsam ist?
Total. Also deswegen sage ich ja, diese 63 oder 68 von der Ape sind super. Damit kannst du im Stadtverkehr ganz normal mitschwimmen. Und außerorts ist es auch nicht so, dass die denken, dass du stehst, sondern du fährst halt immer noch schneller als ein Traktor oder so. Also es ist auch irgendwie okay. Ich finde auch, dass das Tempo 45 nicht so richtig passt. Also das ist komisch gewählt. Ich weiß nicht, wo es genau herkommt, aber es ist auch, um sich selbst jetzt nicht zu gefährden, denke ich immer, das wäre jetzt nicht meine Geschwindigkeit. Das ist in einem Renault Twizy oder so, der ja auch nicht unendlich schnell fährt, trotzdem noch okay, weil du halt auf der Landstraße noch ein bisschen vorankommst. Ja.
Ja. Gut, solltet ihr da draußen jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen haben, wie der Kollege so gestrickt ist, mir ist derweil eingefallen, dass ich dich zumindest schon viel länger kenne als du mich. Glaube ich zumindest, weil als wir angefangen haben mit YouTube, ich weiß gar nicht, ob da so ein Kanal kam oder schon da war, dieser Tempo, wie hat es geheißen? Euer Tempo.
Temporama hieß es.
Temporama, genau. Hast du gemacht mit Andreas Janke damals, oder?
Ja, genau. Das war.
Und 2013 habe ich angefangen, aber da wart ihr schon da oder da
Da
seid ihr danach gekommen?
waren wir schon lange auf YouTube. 2013 hatten wir unsere Pilotsendung auf D-Max. Wir wurden nämlich tatsächlich, also Temporama wäre um ein Haar auf D-Max im linearen Fernsehen gelandet. Als Autosendung und die Pilotsendung kann man sich auch noch angucken, oder zumindest der Trailer ist auf YouTube noch zu sehen von D-Max. Das war schon sensationell. Wir wurden da quasi ja auf YouTube entdeckt und dann scheitert es eigentlich nur daran, dass das Budget von D-Max, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es war einfach so, wir hätten da mehr oder weniger draufgelegt, weil wir haben gesagt, wir können es schon machen, wir wollen aber dann auch Kamera. Menschen bezahlen können und vielleicht noch einen Cutter und wollen nicht einfach alles selber machen, so wie wir es auf YouTube vielleicht gemacht haben. Und dann ging das nicht. Und dann kam aber auch im nahezu gleichen oder ein Jahr später Vox um die Ecke und dann war das Temporama leider erstmal in einen Dornröschenschlaf verabschiedet worden von uns. Natürlich trauern wir dem noch hinterher, weil wir immer so denken, was wäre denn, wenn wir Temporama jetzt die letzten 10 Jahre auf YouTube durchgezogen hätten? Ja, wie groß wären wir dann oder auch nicht. Aber es ist schon okay, so wie es gelaufen ist, weil ich da, habe davor ja auch schon anderen seriösen Autojournalismus gemacht und habe den Andreas Janke eben durch Temporama damals kennengelernt. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Story, vielleicht noch am Rande. Ich wollte 2010 an der Allgäu-Orient-Rallye teilnehmen. Und das ist ja so eine One-Way-Rallye, wo am Ende des Rennens das Auto gespendet wurde oder auch noch wird. Das war damals von Oberstaufen nach Amman in Jordanien. Und ich habe das damals mit BMW organisiert. Und der damalige BMW-Klassik-Pressesprecher, der hat dann gesagt: Oh, also ich kenne da so einen verrückten Typ, den Andreas Janke, der hat mal bei Verbotene Liebe gespielt, der hat jetzt gerade bei uns bei BMW ein Praktikum gemacht im Marketing. Der soll da mal mitfahren. Fragt den mal. Ihr braucht nur noch einen Mitfahrer. Und so habe ich den kennengelernt, den Andreas. Wir haben uns dann da getroffen und waren uns dann auf eigentlich spontan sehr sympathisch. Und dann ist seine Teilnahme daran gescheitert, dass er ein Engagement bei Sat.1 hatte, bei einer Telenovela und konnte nicht mitfahren. 2012 haben wir es dann nochmal wiederholt mit drei Minis. Da ist er auch mitgefahren. Aber seit dieser Zeit, also seit 2010, haben wir dann eben Temporama gemacht. Und der Temporama-Kanal davor wurde davor ausschließlich von ihm alleine bespielt. Er hat sich dann wirklich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, bei irgendeinem Mietwagenunternehmen oder beim Autohaus ein neues Auto geholt, hat da quasi ja, einen Fahrbericht oder ich würde eher sagen, eine feuilletonistische Fahrzeugkritik gefilmt mit Stativ, alles alleine gemacht. Und ich war dann so ein bisschen sein Türöffner in die Autojournalistenwelt und hab ihn dann mal mitgenommen auf einen Termin. Das war damals ein Smart-Termin in Essen, Zeche Zollverein, und habe ihm dann gezeigt: Schon mal so stellen die Autohersteller die Autos neu vor und du musst eigentlich gar nicht zu Sixt laufen oder so, sondern du kannst dich auch als da dranhängen an diesen Zirkus. Und so kam der Andreas dann in diese Autojournalistenwelt. Genau.
Ja, und so habe ich dich tatsächlich auch kennengelernt in Verbund mit Andreas dann als Redakteur für Vox. Also ihr wart für mich eigentlich immer das feste Pärchen. Was ich nachher gelernt habe, stimmt da gar nicht, sondern du warst mal hier und mal da dabei. Ihr wart gar nicht aneinander gebunden, aber ich habe mich halt immer gefreut. Ich persönlich gucke zwar kein Vox Automobil oder nur hin und wieder mal, mag den Andreas aber sehr als Protagonist vor der Kamera, schon allein, weil ich den Alex Bloch halt so also gar nicht mag. Aber das eine bedingt gar nicht das andere unbedingt, sondern ich habe mich halt immer gefreut, wenn ihr beiden da unterwegs wart. Oft hat man ja das Problem, dass die Fernsehkollegen so ein bisschen abgehoben sind. Zumindest tun sie dann so. Wahrscheinlich ist es nur dieser maximale Stress, den man hat, halt die zwei Einstellungen da pro Tag irgendwie in die Kamera zu kriegen. Ja, was wollte ich eigentlich machen? Meine Frage hier in meinem Skript lautet, wenn ich deine Schwiegereltern frage, was antworten die auf meine Frage, was du eigentlich schaffst? Was machst du?
Ja.
Bist du Redakteur? Bist du Journalist? Wie bezeichnest du dich selber?
Also meine Schwiegereltern würden, glaube ich, sagen, ich würde irgendwas mit Medien machen und irgendwas mit Autos und auch noch irgendwas mit Fahrrädern. So, das wäre, glaube ich, so die Beschreibung. Also die wissen, dass ich Journalist bin und die wissen auch, dass ich ein Büro betreibe in Tübingen und dieses Büro eben, ja, wie es im Namen steht, Text, Foto, Film anbietet und man daraus ableiten kann, dass ich ja sowohl im Printbereich, also ganz klassisch Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Klammer auf, solange es sie noch gibt, Klammer zu, unterwegs bin als Redakteur, als Journalist und dass ich eben seit ja, 10 Jahren für Vox als Producer, wie man da ja immer sagen muss, also als Produzent von Fahrberichten tätig bin und tatsächlich eben mit Andreas, also wir wurden dann ja nahezu gleichzeitig dort engagiert, er vor der Kamera, ich eben hinter der Kamera. Und seitdem kümmere ich mich um viele der Fahrberichte, die der Andreas vor der Kamera abliefert. Nicht alle, also das ist so, so viel Zeit stecke ich da nicht rein im Jahr, aber doch einige erledigen wir nach wie vor gemeinsam und damit natürlich dann auch zum ersten Mal wahrscheinlich irgendwo getroffen. Also es ist momentan mein Job, multimedial unterwegs zu sein. Also tatsächlich schreibe ich noch recht viel. Ich mache eben diese TV-Beiträge und habe dann eben jetzt seit 2018 noch den gesprochenen Podcast Autotelefon und damit ist fast alles abgedeckt, was man so machen kann.
Man fragt sich ja immer so, oder die da draußen, die Leute fragen sich, du sagst, du schreibst, du bist aber nicht bei einer Zeitung.
Ja, genau.
Das ist ja das Bild des klassischen freien Redakteurs. Kannst du mal so ein bisschen hier dicke Hose machen? Für wen schreibst du dann? Oder schreibst du unter Synonym? Darf man das nicht wissen? Bist du eigentlich sowas wie Thomas Geiger? Bloß wir wissen das alle
Tom,
nicht, oder?
bin ich Tom Grünweg, der Zweite? Nee, tatsächlich, ich habe auch ein Pseudonym, das ich aber zurzeit nicht nutze. Also ich mache das ja wirklich schon lange. Also meinen ersten Autobericht in der Zeitung habe ich 1999, glaube ich, geschrieben. Das war damals ein Proton, ja, aus Malaysia. Kennt dort kein Mensch mehr, aber das war das erste Auto, was ich dann irgendwie für die Zeitung habe schreiben können. Also ich habe ein Pseudonym gehabt, wenn ich in den fetten Jahren des Zeitungsgeschäfts als einfach zu nah beieinander liegende erscheinende Zeitungen vielleicht meine Kunden waren und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es schon euch liefern, aber dann nennt mich bitte anders, weil vielleicht liest der Nachbar dann bei seinem Zahnarzt, der schreibt ja auch für die und das sind vielleicht Konkurrenzblätter. Also da gab es dann schon so mal Phasen, wo man ein Pseudonym gut gebraucht hat, auf jeden Fall. Die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Also in der Hochzeit habe ich für die FAZ geschrieben, für die Autoseite, für die Welt, Welt am Sonntag, für den Tagesspiegel, für die Süddeutsche. Also alles große Namen. Davon ist nur noch wenig übrig. Allein schon, weil die Welt und Welt am Sonntag ihre Autoseite ja vor einigen Jahren komplett gestrichen haben. Das ist nach wie vor, finde ich, seltsam, aber nicht zu ändern. Und selbst die Stuttgarter Zeitung, für die ich wirklich viele Jahre geschrieben habe, für die Autostadt Stuttgart sozusagen, wo es ja nicht ganz unwichtig ist, was da so los ist, auch die haben ihre Autoseite begraben. Und Das heißt, zurzeit erscheinen meine Texte, jetzt, wenn man Tageszeitung liest, noch in der Rheinpfalz. Das ist die größte Tageszeitung für Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Mhm. Also das ist ein großes Ding. Und hier in der Gegend bei mir in der Nürtinger Zeitung, die bespielen wir halt komplett. Also da machen wir die ganze Seite mit Tests und Neuvorstellungen und irgendwelchen bunten Themen. Das ist einfach noch schön, dass wir da eine ganze Seite mit schon befüllen können und auch entscheiden können, was, wann, wie und warum erscheint. Und dann habe ich halt noch so verschiedene Fachzeitschriften, ne? Also von Magazin für Rollstuhlfahrer, Autoflotte, Autoclubs, irgendwie ARCD, Auto und Reise. Also da gibt es eben noch so ein paar alte Verbindungen, die wo ich glücklich bin, dass es die noch gibt, wo man immer jedes Jahr nachfragen muss, na, wie schaut es aus? Erscheint dir nächstes Jahr immer noch gedruckt oder gibt es nur noch als PDF oder auf dem Smartphone? Also die Printbranche ist einfach genauso im Umbruch wie die Autoindustrie, aber halt schon ein bisschen länger. Und ich hoffe mal, dass es bei der Autoindustrie ein bisschen anders verläuft als in der Printbranche.
Ja. Hast du den Journalismus studiert?
Auf gar keinen Fall.
Ach so. Nee. Darf ich fragen, was du studiert hast?
Ja, gerne. Frag
mal. Oder hast du überhaupt so studiert? Oder?
Ja, ich habe tatsächlich studiert. Ich bin nach dem Abi erstmal ein Jahr, damals gab es noch Zivildienst, wenn du dich erinnerst. Ins Ausland gegangen, habe den anderen Dienst im Ausland gemacht. Das war damit verbunden, dass man einen Monat länger sich verpflichten musste. Ich war also dann 13 Monate in Ägypten und habe da meine Zivi-Zeit abgeleistet. Und
Darf ich ganz kurz einhaken für die jüngeren Zuschauer? Also erstmal Zivildienst, du musstest entweder zur Bundeswehr oder konntest sagen, hier, ich will nicht an der Waffe dienen, dann hast du was Soziales gemacht.
Genau.
Und die Drückeberger haben dann irgendwie was genommen, entweder wurde dir was zugewiesen oder könntest jetzt zum DRK um die Ecke gehen und sagen, ich mache die Suppenküche oder so. Mhm. Und die Leute, die schon richtig engagierter waren, die haben sich genau sowas gesucht wie Paul Janosch. Und ich bin sehr neidisch im Nachhinein, weil ich war einer von denen, so, ah ja, muss ich noch kümmern. Ja, ich bin viel zu cool dafür halt, ne? Und dann war plötzlich das Abi da und dann brauchte ich diese Drecksstelle halt, ne? Und hab auch gehört, ja, kannst du das geil machen und da kannst du hingehen und du hast das gemacht. Herzlichen Glückwunsch, echt Chapeau, finde ich super.
Ja, danke.
Also
danke.
So jung schon so clever zu sein.
Ja, liegt viel daran, dass ich einen ziemlich coolen Werklehrer hatte, also Schreinern. Und der hat immer, ich glaube, die Oster- oder Pfingstferien immer in Ägypten in so einer Initiative verbracht und hat dann immer erzählt, wie toll das da ist und was die alles machen und hat da quasi geholfen an der dortigen Schule. Und der hat mich eigentlich damals inspiriert zu sagen, also wenn man dort Zivildienst machen kann und den anderen Dienst im Ausland, dann versuche ich das mal und habe das tatsächlich gemacht. Ja. Das war dann 2001, dann bin ich im August von Frankfurt mit der Lufthansa nach Kairo geflogen. Und kaum habe ich mich da akklimatisiert, war dann 9-11, habe ich dann dort in der Wüste sitzend im Fernseher verfolgt und so. Das war schon alles ein bisschen crazy. Habe dann SMS bekommen, ob die Araber jetzt eigentlich durchdrehen und so. Also es war dann total witzig, dass dann Menschen in Deutschland sich gesorgt haben, dass ich jetzt in Ägypten bin und bei den bösen Terroristen sitze und so. Das war alles völlig abgedreht. Aber dieses Jahr in Ägypten war halt ein sehr autofreies Jahr für mich. Da bin ich wirklich nicht Auto gefahren, weil es gab immer ein Fahrer oder ein günstiges Taxi. Also das empfiehlt sich, glaube ich, nach wie vor in Ägypten eher nicht selbst zu fahren. Das ist einfach ein anderes Fahren. Zumindest war es vor über 20 Jahren so. Und das war das. Und in dieser Zeit habe ich mir überlegt, was will ich eigentlich studieren? Und konnte mich nie so richtig entscheiden zwischen Jura, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften. Und habe dann durch Zufall einen Artikel gesehen, dass in Erfurt die Universität neu gegründet wurde und die so eine Art Studium angeboten haben für Menschen wie mich, die sich nicht entscheiden können. Das hieß dann Staatswissenschaften. Das war nämlich ein bisschen Jura, also alles außer Strafrecht, sondern eben nur öffentliches Recht und ein bisschen Zivilrecht. Und dann Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und das war ein Bachelorstudiengang. Das war dann direkt als Bachelor ausgewiesen und nicht irgendwie umgestellt, sondern das war wirklich von Anfang an so geplant und war wirklich sehr, sehr modern damals und weit, weit vorne und war auch in den ersten Jahren dann sehr beliebt auf jeden Fall. Und dann bin ich aus dem Schwabenländle nach Thüringen gezogen, habe erst ein Jahr in Erfurt gewohnt, in der WG, und bin dann mit meiner damaligen Freundin nach Weimar gezogen, was ja nur ein kurzer Sprung daneben ist, weil sie damals in Jena studiert hat, also haben wir in der Mitte gewohnt. Und ja, habe dann Staatswissenschaften studiert, habe währenddessen aber auch schon als Journalist bei der Thüringischen Landeszeitung in Weimar in der Lokalredaktion mitgearbeitet und habe auch ab und zu Autotermine wahrgenommen, nach wie vor für das damals für das Büro meines Daddys. Und ja, habe dann danach ein Jahr gearbeitet als Journalist und habe dann gesagt, komm, mache ich doch noch einen Master. Und habe dann einen Master in, Achtung, Friedensforschung und internationale Politik gemacht. Ich bin also eher der Diplomat als der Maschinenbauer.
Aber das kommt dir doch bei der täglichen Arbeit mit der Automobilindustrie jederzeit
ja,
entgegen,
auch mit,
oder?
Auch mit Fluglinien und mit der Bahn und eigentlich überall.
Ja, ja, sehr schön. Ja, sehr spannend. Also warst du einer der Ersten, die auch so einen Bachelor-Studiengang abgeschlossen haben dann, oder?
Genau. Witzigerweise hieß es damals dann noch Baccalaureus, weil sie es noch nicht Bachelor nennen durften, weil irgendeine Kommission noch nicht den Studiengang geprüft hatte. Also auf meinem Zeugnis steht dann Baccalaureus Artium statt Bachelor of Arts, was ich auch ganz cool finde, weil ja, Englisch kann ja jeder.
Rückschauend hättest du doch lieber Journalismus studiert, oder?
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee. Warum auf gar keinen Fall?
Weil ich denke, dass Journalismus theoretisch nicht so wichtig ist, vermittelt zu bekommen, sondern die Praxiserfahrung in der Redaktion als Hospitant, als Praktikant, als freier Redakteur ist wesentlich lehrreicher und realistischer als die Konzepte, die du auch heute noch oder gerade heute an den Unis vermittelt bekommst, auch weil sich die Medienwelt so schnell verändert hat. So schnell können die Studiengänge nicht hinterherkommen. Also ich glaube tatsächlich, ja, je nachdem, was man werden will. Ja, aber wenn du Journalist werden willst in einem Themengebiet, dann ist es besser, du studierst was, um dein Themengebiet gut zu kennen. Und das Handwerk lernst du dann im Rahmen eines Volontariats, glaube ich, ausreichend gut. Und deswegen wäre das, also ich würde nichts mit Medien studieren wollen. Das wäre mir viel zu abgehobenes theoretisches Modellgeschwafel und nichts, was in der Wirklichkeit wirklich dann auf dich einprasselt, wenn du daran arbeiten musst.
Ja. Okay. Ja, sehe ich ähnlich, aber schön, dass du bist ja für mich ein gestandener Journalist. Ich bin ja mehr so ein, ne, so ein YouTube-Dödel und wenn ich muss, nenne ich mich halt Journalist, wenn es einfacher ist. Aber ich würde mich primär eher als Influencer und YouTuber sehen, denn als Journalist. Trotzdem sehe ich das genauso wie du. Ich würde auch niemandem raten, studiere Journalismus, sondern mach irgendwas, wo du wirklich großes Interesse hast und fang an zu schreiben und versuch das irgendwo unterzubringen.
Ja.
Weil die meisten Leute, die erfolgreich schreiben, die ich kenne, haben auch nicht Journalismus studiert, sondern wenn überhaupt was ganz anderes.
Nee. Also wenn es Schreiben sein soll, ich weiß gar nicht, ob das heute den Nachwuchs ob noch so interessiert, aber vielleicht gibt es ja noch mal ein Revival des geschriebenen Wortes. Aber auch, ich meine, mit der Kamera hantiert halt heute sowieso jeder mit seinem Smartphone. Ja. Und die ganze TikTokisierung, sage ich mal, der Beiträge, der Filmschnipselchen, ist ja was eher uns als die Älteren, denke ich mal, in Zukunft zu beschäftigen hat. Die Kids lernen das ja einfach von klein auf so, das ist ja irgendwie normal. Ja. Aber bei mir war es halt wirklich so, ich habe als 13-, 14-Jähriger habe ich angefangen, dann so eine kleine Nachbarschaftszeitung für die Straße rauszubringen, auch aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse heraus, weil ich also so klein und süß war und so schlau dahergesprochen habe, habe ich natürlich dann auch die örtliche Tankstelle und Toto-Lotto-Fachgeschäft und den Metzger zu wirklich teuren Anzeigen überreden können in dieser Zeitung. Also ich habe da dann pro Ausgabe schon auch so, was weiß ich, was da viel war damals, irgendwie 50, 60, 70 D-Mark oder so Gewinn gemacht. Und allein das war schon ein Antrieb, einfach journalistisch und publizistisch früh tätig zu werden. Schülerzeitung, klar, war ich irgendwie auch mit dabei. Aber ich habe mich dann auch wirklich früh fürs Radio auch interessiert, habe dann auch mal beim SWR hospitiert. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der auch so das gesprochene Wort mal ein bisschen ausprobieren möchte. Da kann man auch wirklich früh dann schon selber Beiträge machen und so. Macht total Spaß, auch im Studio und so. Also einfach machen. Das heißt, wer da was ausprobieren möchte, ja, einfach das Ausprobieren ist da, das ist auf jeden Fall immer der richtige Weg, ja.
Sehr schön, danke. Harter Cut, nächste Frage. Was macht ein Producer bei Vox?
Ja, gute Frage. Also ich kann nur von mir reden. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Die Frage stelle ich mir auch oft. Ja. Aber ich mache als Producer, Schrägstrich Redakteur bei Vox, die ganze Vorbereitung eines Fahrberichts, die Durchführung und die Nachbereitung bis zum fertigen Schnitt. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich gucke mal im Kalender, Montag, Dienstag drehen wir den Fiat 600e. Das heißt, da überlege ich mir, okay, ich habe 5 bis 7 Minuten Zeit im Fernsehen, nicht auf YouTube, das ist immer ganz wichtig, weil viele Sachen, die bei YouTube funktionieren, funktionieren im Fernsehen überhaupt nicht. Zum Beispiel Witze oder Humor, den man vielleicht mehrmals angucken muss, um ihn richtig, richtig witzig zu finden. Das macht im Fernsehen einfach mal bzzz und geht über die Köpfe der Zuschauer hinweg und dann war der Gag halt einfach nur für sich selbst oder für den Moderator. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Also, das heißt, ich schreibe mir davor auf, was möchte ich über das Auto sagen oder was möchte ich, dass der Andreas über das Auto sagt. Und ja, ich mach quasi die ganze Vorarbeit. Das sind dann ja so im Schnitt 3 bis 4 Seiten Text, aber jetzt nicht eng gedruckt, sondern schon mit bisschen Zeilenabstand, dass man es auch dann unterwegs gut lesen kann. Da steht dann drin ein bisschen was zum Hintergrund, warum dieses Auto, was für ein Vorgänger und so weiter, ein bisschen, ne, was man so wissen müsste, wie geht's Fiat, warum geht's denn gerade gut oder schlecht. Und ja, dann bisschen was zum Design natürlich, beim Auto eigentlich immer Pflicht. Dann wird im Interieur ein bisschen was geschaut, was fällt auf. Nicht so genau, wie du das machen kannst mit mehr Zeit natürlich, sondern also wir können uns nicht über die, wie sagt man immer so schön, wenn man sich über euch lustig machen möchte, wie fühlt sich das Handschuhfach von innen an? Ja, sowas machen wir nicht so oft. Ja. Aber ja, was fällt auf bei dem Auto? Ganz klar, inwieweit ist er vom Jeep Avenger zu unterscheiden? Was ist gleich und so weiter? Dann wird damit gefahren. Ich glaube, jetzt bei dem Dreh in Turin fahren wir natürlich, weil es einfach immer wieder cool ist, auch auf dem Dach der alten Fiat-Fabrik, auf dem Lingotto, kennt man ja auch, aber kann man fürs Fernsehen halt nicht oft genug machen, weil es einfach spektakulär immer noch aussieht. Und dann irgendwie ein Fazit am Ende. So, und das ist zu 80% vor dem Dreh eigentlich fix. Das heißt, der Andreas als alter verbotene Liebe Skript auswendig Lerner könnte das, was ich da geschrieben habe, eigentlich mit einmal durchlesen, danach ziemlich präzise so wiedergeben. Natürlich will er das nicht und da bin ich mir auch dankbar, sondern wir arbeiten dann eigentlich immer auf den Termin, fallen wir halt an den Stellen, die uns wichtig sind und oft fällt uns auch noch was auf, was im Skript nicht drin stand. Also das ist so, ne, ich würde sagen, 80% steht, 20% komm doch dazu oder fahren doch wieder raus. Dann habe ich davor einen Kameramann und einen Assistenten gebucht, den ich dann selber bezahlen muss. Und ja, organisiere den Dreh. Es ist immer zu wenig Zeit zum Drehen, was daran liegt, dass wir teilweise schon ja, viele Einstellungen und viele Schnitte uns genehmigen, was einfach sehr zeitraubend ist. Also so der Milchmädchenrechnung oder die Pi mal Daumen kann man schon sagen, pro wirklich gedrehter Stunde kommt am Ende 1 Minute sendbares Material raus. So ist es halt leider. Man kann es natürlich auch immer kürzer machen, wenn man wenig Zeit hat und manchmal kriegt man ein Auto auch nur für 2 Stunden, dann muss man eben auch da einen 5-Minuten-Beitrag draus bauen. Das geht dann schon. Aber sonst, wenn wir wirklich Zeit haben, muss man schon das Auto 1 bis 1,5 Tage drehen können. Sonst macht es den wenigsten Leuten Spaß. Genau. Dann ist irgendwann der Dreh abgeschlossen und ich fahre
Ich will
mit.
einmal kurz
Ja,
einhaken.
gerne.
Was mich interessieren würde, du und Andreas, ihr seid doch mittlerweile befreundet, oder?
Ja,
Du
klar.
würdest ihn doch sicher zu deinen Freunden zählen. Ist
Absolut.
es schwieriger, mit einem Freund zusammenzuarbeiten an der Stelle, als wenn du den Bloch jetzt bestücken musst, oder?
Kann ich nur aus der Theorie sagen, weil ich den Bloch ein einziges Mal bestückt habe.
Also.
Bei einem Dreh, wo sind wir in Düsseldorf vom Flughafen in die Innenstadt gefahren, mit einem E-Bike, mit einem Auto und ich glaube sogar nur mit den beiden Sachen. Ja, genau. Es waren damals
Ja,
nur
okay.
zwei. Und damals habe ich den Bloch im, glaube ich, Elektro-Twingo war das, dann eben begleitet und der Andreas ist mit dem E-Bike gefahren und hat einen anderen Redakteur gehabt. Also das ist mein einziger Dreh gewesen, den ich mit Alex Bloch gehabt habe. Deswegen, ich bin wirklich sehr exklusiv für den Andreas als Producer tätig und habe da jetzt nicht viele Einblicke in die anderen Sachen, die auf Automobil laufen. Automobil ist auch ein sehr, sehr buntes Magazin. Da ist ja, kommt ja alles nacheinander. Also es gibt ja auch kein Studio mehr. In den ersten 2 Jahren gab es noch ein festes Studio in der Klassikremise und man hat so versucht, es so ein bisschen magaziniger anzumoderieren, die Beiträge. Davon ist man wieder abgekommen. Die Einschaltquoten sind sensationell hoch jede Woche und stabil, also immer weit über Senderschnitt. Und solange eine Sendung halt mehr bringt als der Sender im Durchschnitt, ist die Sendung immer gut für Vox, also deswegen stabil. Und ich wundere mich immer, wie viele Menschen um 17 Uhr dran denken, den Fernseher einzuschalten. Das ist echt.
Sonntags ist das.
Sonntags, oder 17 Uhr, wann, ja, genau.
Ja, schon krass, ein lineares Fernsehen, irgendwie, man kennt es gar nicht mehr.
Ja, so, ne? Genau, also geht mir genauso. Aber nichtsdestotrotz macht es mir großen Spaß, da eben was dafür liefern zu können, weil ja, es einfach auch super gut ist, im Team zu arbeiten, gerade mit dem Andreas oder auch mit den Kameraleuten. Die Kameraleute sind ja auch für mich enorm wichtig, weil die müssen ja das, was ich mir davor ausdenke, möglichst so, wie ich es mir vorstelle, auch dann auf die Speicherkarte bringen. Ja? Und deswegen habe ich da so meine 2, 3 Lieblingskameraleute und wenn die mal nicht können, bin ich schon immer ganz nervös.
Ganz neidzerfressen möchte ich dir mal meine Außenansicht auf euch Voxer geben, quasi. Früher habe ich immer gedacht, was sind das für Vollidioten? Ich komme da mit 4 Leuten an, ein Protagonist, ein Redakteur, beziehungsweise jetzt habe ich ja gelernt, ein Producer, ein Kameramann und meistens noch einen für den Ton. Und während ich da mein Stundenreview in 6 Stunden quasi abgedreht habe, haben die dann gefühlt noch nicht mal den Parkplatz verlassen, ne? Weil
noch eine Felge gedreht.
Genau, und in meiner Anfangszeit hat mich das richtig angekotzt, fand ich richtig scheiße, dann waren die noch so arrogant und dumm und Fernsehen und mein Gott, ey, was kommt denn dabei raus, guckt doch eh keiner. Mittlerweile neide ich euch das ganz anders, weil ihr die Zeit habt, wirklich diese Bilder einzufangen, während bei uns ja alles einfach durch die Länge, die wir abbilden müssen, schnell, schnell, schnell gehen muss. Klar, ihr habt auch zu wenig Zeit, aber ihr habt zu wenig Zeit für deutlich weniger Sendungen. Und das macht aber eure Beiträge durchaus reizvoll. Und soweit ich das verstanden habe und auch noch richtig erinnere, hat Vox Automobil ja auch immer den Anspruch, noch so ein bisschen Land und Leute zu zeigen. Also nicht nur das Auto als solches, sondern ihr fahrt dann immer zu Locations, wo man halt auch sieht, dass man in, was weiß ich, Spanien oder Portugal ist. Und das fand ich halt auch immer, das habe ich euch geneidet. Mittlerweile mag ich euch ja alle und ihr seid auch gar nicht mehr so arrogant und so abgehoben und wir haben alle keine Zeit mehr, also von daher. Aber früher hat mich das schon gewurmt, wie viel ihr wart und wie langsam ihr vermeintlich gearbeitet habt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Dadurch, dass ich ja auch YouTube-Erfahrungen von davor habe, war das schon auch wie so ein, ja, wie ein Arbeitsupgrade, plötzlich nicht mehr alleine mit der GoPro 2 oder irgendeinem Camcorder irgendwie mit einem Saugnapf, der dann auf halbe Strecke abfällt oder so. Also ich habe das ja alles auch erlebt und natürlich ist es total cool, sowas zu professionalisieren und einfach mit Profis zusammenzuarbeiten, die sich selbst um ihr Equipment kümmern müssen. Und es funktioniert einfach und die haben eben nicht die billigen Sachen sich bestellt, sondern inzwischen dann doch die was kosten und so. Also das ist schon cool, aber klar, von außen sieht es bestimmt immer ein bisschen eigenartig aus, wenn da 4 Leute ums Auto rumspringen. Kann ich gut nachvollziehen. Manchmal machen wir es tatsächlich auch zu zweit. Also der Andreas und ich haben jetzt auch schon einige Fahrberichte auch gerade während Corona zu zweit gemacht. Also ich würde sagen, inzwischen bin ich auch in der Lage, Fernsehbeiträge selbst zu drehen, ohne dass der Zuschauer merkt, dass ich die Kamera in der Hand hatte. Natürlich, wer genau hinschaut, merkt es, dass wir halt keine vom Stativ gefilmten Vorbeifahrten haben, aber seit Erfindung der guten Drohne und guter Gimbals kann man da auch viel andere Bilder machen, die schön aussehen, das ist keine vermisst. Ne? Genau. Und danach habe ich dann eben volle Festplatten in meinem Rucksack und fahre dann irgendwann zu meinem Cutter, den ich auch bezahle, und dann sitzen wir da 1,5 Tage im Schnitt. So ist meistens so die Regel. Und vertonen das Ganze. Wir haben das Glück, dass wir auch richtige Musik nehmen können und keine GEMA-freie Musik nehmen müssen. Das war für mich eigentlich das Tollste am Anfang, als ich von Temporama zu Vox gelaufen bin und es hieß, hey, nimm doch einfach irgendwas. Wir haben sowieso die Rechte und nimm einfach. Das macht es manchmal auch ganz schön kompliziert, weil das Überangebot an geiler Musik ist einfach so groß, dass du manchmal denkst, scheiße, was passt jetzt zu diesem Auto eigentlich wirklich? Und ja, also das ist dann nochmal so eine Sache für sich, die Musikauswahl. Genau, dann schicke ich das Ding mit Musik und allem fertig vertont, ohne Off-Stimme an RTL, also an Vox nach Köln, per Upload. Und also ich muss nicht mehr das Farbband per Express hinschicken, wie am Anfang. Und dann wird dort das eben noch gesprochen, die Texte, die ich dazu liefere, die Offsprecherin oder der Offsprecher dann eben noch im Studio aufnehmen. Und dann wird es zu einer Sendung gebaut und läuft dann irgendwie ein paar Tage später am Sonntag um 17 Uhr im Fernsehen. Ja. So, das ist die Aufgabe. Und ich stelle dann Vox eine Rechnung für die Sendeminuten, die sie bei mir dadurch eingekauft haben. Und von dem Geld, was dann da von denen kommt, bezahle ich Kameramann, Assistent, Cutter und mich selbst. Andreas kriegt sein Honorar extra von Vox, den muss ich nicht bezahlen. Aber es ist also so eine Art, deswegen ist es mehr als nur Redakteur, weil ich sozusagen als Producer eben auch für die Produktion dieser 7 Minuten voll verantwortlich bin und auch keine Schleichwerbung da auftauchen darf. Also ich habe da so gewisse vertragliche Sachen unterschrieben, die mich da verpflichten, halbwegs sauber zu arbeiten.
Also nur ganz dezente Placements dürft ihr machen, ne?
Ja, eigentlich gar nicht. Also echt, das ist echt krass. Also
ja, nein, ich weiß.
Wir mussten schon Sachen abkleben oder nachträglich pixeln. Also es ist echt abgefahren. Ja.
Das ist schon sehr wild, vor allen Dingen, wenn man sich die Medienlandschaft anguckt und so genauer hinguckt. Ich finde das so wild, seitdem ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, guckst du natürlich Filme auch ganz anders oder Beiträge und denkst dir, wie haben die das gemacht und wie funktioniert das und wie kriegen die das Placement da rein und so weiter und so fort und warum dürfen die das und die nicht? Das ist alles relativ wild, finde ich, da draußen. Das alles noch ein bisschen wilder Westen. Harter Schnitt, weil wir jetzt langsam auch schon die Zeit weggelaufen. Ja, du bist Redakteur im Panorama-Büro.
Genau.
Ich stelle mir das ja so vor, du hast quasi Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, aber im Prinzip die Arbeit ähnelt sich schon, ne? Also bist vor allen Dingen erstmal Unternehmer eigentlich, oder? Also wenn du schon sagst, du kaufst Kameramänner und Cutter ein, das ist ja durchaus eine unternehmerische Tätigkeit da auch, die du eingehst. Und als Redakteur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich hatte mich auf deiner Seite umgesehen, du hast auch noch zwei andere Kollegen, die mitschreiben, ne?
Ja.
Aber du bist quasi der leitende Redakteur, ne?
Also seit 2009 habe ich das Büro, kann man so sagen, meines Vaters übernommen, also würde man sagen, wenn es eine Metzgerei wäre, und habe dann aber sozusagen das Angebot der Auslagen ziemlich verändert und habe es eben habe es benannt in Panoramabüro aus verschiedenen Gründen. Da steckt noch ein bisschen Temporama mit drin aus der Zeit und Panorama klingt einfach, finde ich, ganz gut für alles, was mit Text, Foto, Film zu tun hat. Und ja, daher kommt dieser Name und gegenüber den unterschiedlichen Kunden fungieren wir eben als Panoramabüro und Fahrtermine für Printgeschichten nehmen also nicht nur ich wahr, sondern eben auch die anderen Menschen, die hier tätig sind oder zurzeit auch viele im Homeoffice sitzen, aber wir eben unter dieser gemeinsamen Marke eben auftreten. Ja, also wir haben das Glück, dass wir dann auch oft so Nachrückertermine bekommen von den Herstellern. Die haben ja ihre Einladungslisten und wenn dann jemand kurzfristig absagt, dann ruft der eine oder andere mal bei uns an und sagt, habt ihr vielleicht noch spontan Zeit, irgendwie nächsten Dienstag hier und da hinzukommen? Und dann haben wir meistens jemanden, der es machen kann. Wir sind also ein festes Team von 3 Leuten. Wir hatten zwischenzeitlich mal eine 4. Person als Volontär tatsächlich auch ausgebildet. Und ja, dann haben wir noch so 2, 3 Springer, die eigentlich dann wirklich nur auf Abruf eben Termine wahrnehmen und jetzt aber nicht irgendwie jeden Tag sich hier zeigen müssen oder sich irgendwo einloggen müssen. Ja, das ist so ein bisschen organisiert als Netzwerk unter diesem gemeinsamen Namen und da hat sich schon auch sehr gewandelt in den letzten Jahren, aber ist nach wie vor unter dem Namen eben unterwegs, genau.
Gut, eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, weil du bist jemand, der möchte mir da ehrlich antworten. Viele halten sich dann ja doch sehr schnell bedeckt. Als ich angefangen habe als YouTuber, kamen die angedienen, aber die altehrwürdigen Journalisten und haben dann verächtlich gesagt, naja, machst du das denn auch nach journalistischen Grundsätzen? Ne? Also das musst du ja schon machen hier, Journalismus und so. Und ich wusste gar nicht, was die meinten und habe mich tatsächlich mit 40 das erste Mal gelesen, was denn journalistische Grundsätze sind. Und da gibt es ja quasi so eine Art Manifest, ne? Und habe dann gedacht, ja, okay, das ist für mich eigentlich nur Menschenverstand, was da drin steht. Aber man kommt dann sehr schnell dazu, wenn man sich das sehr genau ansieht und das dann auf unsere Branche, nämlich die Autobranche, münzt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Journalistische Grundsätze, unter anderem einer der wichtigsten Punkte, der mir zumindest aufgefallen ist, doppelter Faktencheck. Ich habe noch keinen Journalisten mit einem Zollstock das Auto vermessen sehen.
Ja,
Kaum
habe ich
einer.
schon, aber gibt es jetzt nicht auf einer Fahrveranstaltung, ne? Also oder selten. Ich meine, ich muss zugeben, wir messen tatsächlich häufiger mal die Ladekante nach, einfach weil das so ein, also jetzt nicht bei jedem Auto, aber bei Autos, wo die Ladekante irgendwie wichtig ist, also Familienautos und so, da haben wir tatsächlich alle so einen IKEA-Maßband im Geldbeutel. Das ist wirklich kein Gag, also das mache ich schon manchmal. Werd da aber auch dann von anderen Kollegen komisch angeschaut, weil die sagen, hey, warum misst du was nach? Das steht doch in technischen Daten. Aber allein dieses Maß der Ladekante, das stimmt halt nie. Also das, was in technischen Daten steht, ist dann halt
Ich
mit
weiß.
der kleinsten Radgröße oder was weiß ich. Deswegen, da messe ich dann schon manchmal nach, wenn ich das Gefühl habe, huiuiui, das ist aber ganz schön hoch. Was ist da los? Oder auch, wie tief geht es danach eigentlich runter auf den eigentlichen Ladeboden? Ja, das ist auch interessant. Also ja, doppelter Faktencheck ist, glaube ich, nur bei den großen Fachzeitschriften vielleicht manchmal noch gegeben, dass sie wirklich Sachen nochmal nachmessen, sei es jetzt Beschleunigungswerte oder Verbräuche oder auch Abmessungen und so weiter. Geht natürlich gar nicht, ne? Also da muss man sich eigentlich drauf verlassen. Und ich glaube, diese Rolle hatte auch lange Zeit die Presseabteilung, dass einfach die Presseabteilung, das waren ja meistens gelernte Journalisten, die das geleitet haben oder die da auch gearbeitet haben, dass die schon ordentlich die technischen Daten und Pressetexte, sage ich mal, aufbereitet haben, die aus dem Marketing und aus der Technik kamen, die dann schon mal so eine Art, ja, die man als glaubwürdig und gesetzt schon mal akzeptieren konnte. Heute, 2023, wo Marketing und Presseabteilung so sehr verschwimmt bei den meisten leider, sehe ich das auch sehr kritisch, weil da einfach vieles nicht mehr so penibel und auf den Millimeter genau nachgemessen ist und belegt werden kann. Ja.
Ich würde auch sagen, die Qualität der technischen Daten hat ganz, ganz schwer abgenommen. Also ich vergesse das nicht, als ich das erste Datenblatt von Subaru bekommen habe, da sind mir mal die Tränen der Rührung gekommen, weil das so gut war, so perfekt. Da stand wirklich alles drauf und es war wirklich ordentlich gemacht. Und heute kriegst du von Mercedes, meinem Lieblingsgegner halt, ne, kriegst du eine Pressemitteilung über, oder schönes Beispiel ist, was war denn das? Irgendwie GLS-Update vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, irgendwie sowas. Eine Pressemitteilung 30, 40 Seiten lang. Und dann habe ich den Pressesprecher gefragt, wo sind denn die Offroad-Daten? Ne, also hier Kippwinkel und so weiter und so fort. Ja, konnte er mir nicht sagen. Der Pressesprecher, ne, der das Produkt betreut hat. Und das war für mich so symptomatisch für, was macht ihr denn da noch? Ne? Also ihr macht auf jeden Fall, ihr sorgt nicht dafür, dass die Daten stimmen oder passen. Oder ich weiß auch noch mal, Mercedes AMG wollte ich die Größe der Keramikcarbon-Bremsscheibe da, ne, der
Durchmesser oder was?
wissen. Ja, den Durchmesser, genau. Und da sagt sie ja, da muss ich nachgucken. Und dieses muss ich nachgucken, ist ja eigentlich nett, aber mir hat dann später jemand erzählt, die haben bei Mercedes ein Standardmaß. Egal welches Fahrzeug, die Bremse, also die Bremsscheibe ist immer gleich groß. Das musst du auch wissen als Pressesprecher. Also, und das sind so Sachen, ich finde, das wird immer schlimmer. Es gibt noch ein paar Hersteller, die da sehr gut aufgestellt sind. Aber es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer. Und auch jetzt mit den Elektroautos, da hatte man gedacht, naja, gut, dann haben sie da nicht mehr so viel mit dem Motor am Rumölen zu tun. Ne? Aber das wird auch nicht besser. Oder jetzt die ganzen Chinesen, fragst nach einer Anhängelast oder Dachlast, da gucken sie sich an, als wärst du irgendwie wo ganz anders halt. Ne? Also das finde ich schon wirklich schwierig mittlerweile.
Also deswegen, um deine Frage zu beantworten, journalistische Grundsätze in der Autobranche, schwierig auf jeden Fall, total. Man muss da, ja, eigentlich, wie du gesagt hast, seinen eigenen Menschenverstand so gut wie möglich einsetzen. Und ich sag immer so, die Vergleich oder mein Job sehe ich so als Einordnung und vielleicht Vermittlung von Hintergrundwissen, weil heute sind ja die ganzen Hersteller selber Medienunternehmen oder zumindest
Ja.
Großer Versender von von Werbebotschaften. Und unser Job wird es halt künftig sein, die Sachen so ein bisschen vergleichbar zu machen und einzuordnen, weil das machen sie natürlich nicht, weil sie es teilweise auch nicht dürfen. Und dann, solange wir über eine große Anzahl von Autoherstellern berichten können und da dabei sind, sehe ich jetzt auch keine Gefahr irgendwie wie soll man das sagen, der Bestechlichkeit oder sowas, weil ich, wenn dann am Ende des Tages von allen gleich viel bestochen werde.
Bei der Auswahl deiner Fahrzeuge, deiner Wunschfahrzeuge, ist das ja schon sehr klar durchgekommen. Aber auch so, sonst, wenn man euch im Podcast öfter mal zuhört, du magst Fahrräder zum Beispiel, Klappräder, ne?
Ja, du hast ja vorhin schon
Praktische Autos findest du gut.
das Unternehmertum angesprochen vorhin. Also diese Fahrradsache hat eine ganz lustige Vorgeschichte. Ich habe als Filmemacher, ja, habe ich für den englischen Faltradhersteller Brompton ein paar Videos auf YouTube gemacht für den damaligen deutschen Distributor von den Brompton ja, Weltmeisterschaften im Klappradrennen sozusagen. Zweimal in
Okay.
Bremen, einmal in Berlin. Kann man sich auf YouTube alles anschauen. Diese Videos habe ich damals recht günstig, weil das Budget war klein, produziert und habe dadurch halt, ja, Brompton als Klappradmarke, als Faltradmarke selber sehr lieben gelernt, einfach als so täglichen Begleiter und fand es cool und habe dann hier mein Büro in der Tübinger Altstadt irgendwann angemietet, weil ich Lust hatte auf ein richtiges Büro und nicht mehr nur Arbeitszimmer zu Hause und habe dann meinen Brompton ins Schaufenster gestellt und dann wollte jemand dieses Fahrrad kaufen und dann habe ich dem guten Herrn gesagt, tut mir leid, hier ist das Panoramabüro, hier ist kein Fahrradladen. Und als er dann weglief, dachte ich, puh, eigentlich habe ich hier zwei Schaufenster. Warum eigentlich nicht? Und habe dann angefangen zu recherchieren, dass eben in Tübingen seit 10 Jahren keine Bromptons mehr verkauft wurden. Inzwischen weiß ich auch warum, aber das nur am Rande. Und habe dann angefangen, ja, so eine kleine Ein-Marken-Dependance hier zu öffnen, ganz klein. Sind ja Klappräder, braucht nicht viel Platz. Und das ging 2016 los und jetzt seit 7 Jahren geht es quasi stetig bergauf. Und ich würde sagen, in der Corona-Zeit hat es mich durchaus gerettet, dass ich neben meinem journalistischen Arbeitsleben jetzt kein Reisebüro eröffnet habe, sondern einen kleinen exklusiven Faltradladen hier laufen habe. Ich habe also keine geregelten Öffnungszeiten, sondern wer sich dafür interessiert, kann mich anrufen oder mir eine Mail schreiben. Und dann berate ich ihn sehr gerne ausführlich und schaue, ob so ein Klapprad wirklich sein Leben besser macht oder nicht. Und wenn es es besser macht, dann verkaufe ich ihm auch gerne ein Klapprad.
Krass. Dritte Säule. Sprechen wir noch über die vierte.
Ja.
Euer Podcast. Ich habe dir die Frage schon zugeschickt. Warum gerade mit Stefan Anker? Also ich kenne Stefan auch schon ewig, länger als dich auf jeden Fall, weil er ja früher eine Zeit lang wirklich zur Eminenz gehört hat, die auf jeder Fahrveranstaltung mit dabei waren, von allen Herstellern eingeladen worden ist. Und ich finde euch als Gespann aber auch sehr lustig. Also ich meine, der Podcast ist sowieso total unterhaltsam und sei jedem zu empfehlen. Aber wie seid ihr denn zusammengekommen?
Ja, wahrscheinlich genau so, wie du es gerade geschildert hast. Also, man muss immer dazu sagen, Stefan wurde eingeladen, weil er Weltressortleiter war. Also, die Welt wurde damals überall hin eingeladen und nicht er. Das musste er jetzt auch natürlich irgendwann lernen, als er nicht mehr Weltressortleiter war, dass er nicht mehr plötzlich überall eingeladen wird. Das ist eben das Medium und nicht die Person, die da interessant ist für die Hersteller. Also, er war überall. Ich habe viel für die Welt damals geschrieben, hatte ihn quasi als Kunde oder ja, so kann man es schon sagen. Und habe bei Stefan eigentlich immer die spannendsten Autothemen abliefern können. Der hat sich auch mal für Hintergrundgeschichten, Klassikgeschichten, whatever interessiert und die auch mal groß auf dem Aufmacher dann auf dem Autoteil gebracht. Also das war immer ganz, ganz, ganz toll. auf jeden Fall eine Besonderheit in der Zeitungsbranche damals. Und so den unseren persönlichen Durchbruch, ja, es ist ja immer ein Schritt von so einem Kunde-Lieferanten-Verhältnis irgendwie auf so einen doch ein bisschen besseres Verhältnis, engeres Verhältnis zu kommen, war dann eigentlich, dass wir 2015 die Land Rover Experience in Australien gemeinsam in einem Auto verbracht haben und 5 Tage zusammen durchs Outback gefahren sind, von Darwin bis zum Uluru. Und wir haben zwar nicht zusammen in diesem Auto übernachten müssen, wir hatten jeder so einen Ein-Mann-Zelt und das war aber trotzdem irgendwie alles intim und kuschelig und eng genug, den ganzen Tag da durch nichts zu fahren sozusagen. Und ja, danach, als ich dann die Idee hatte, einen Autopodcast zu machen, weil es einfach keinen Autopodcast gab, und so die erste Podcast-Welle war ja schon vorbei. Das war ja noch Zeiten des iPods. Da hat man es dann runtergeladen auf der Dockingstation und hat es mitgenommen. Und das war ja auch schon irgendwie cool. Aber damals wäre ich nie drauf gekommen, sowas im Autobereich zu machen. Und ja, dann habe ich das irgendwann im 2017 wahrscheinlich, also 2 Jahre nach unserer gemeinsamen Tour, mal erzählt auf einem Termin. Das war ein Skoda-Termin, glaube ich. Oder Mazda, eins von beiden, bei Porto. Das Hotel wirst du auch kennen. Das ist bei irgendeiner Keramik-Werkstatt. So ein ganz tolles Hotel. Da habe ich einfach gesagt, hey, du Stefan, da war dann schon klar, dass die Weltressortleiterzeit irgendwie endet und er dann noch als Freier die Seite zwar bestückt, aber eben dann auch Freiberufler wird. Und habe ihm das dann vorgestellt, weil ich dachte, der Stefan erzählt viele Geschichten vom Krieg und ist ganz cool, wenn man jemanden hat, der nicht genau gleich alt ist, der vielleicht auch andere Sichtweisen hat, der auf eine andere Art irgendwie autobegeistert ist. Und dann war er halt sofort, wie der Stefan halt so ist, sofort Feuer und Flamme. Und er hatte in dieser Zeit auch ein sensationelles Fotoprojekt. Das war also ein Jahr, das 366 Tage hatte, also irgendein Schaltjahr. Da hat er jeden Tag ein Foto hochgeladen. Das war vor Instagram oder beziehungsweise bevor Instagram groß war, hat er eine Website gehabt, wo er jeden Tag ein richtig professionell gemachtes Foto hochgeladen hat. Und der hat dieses Jahr durchgehalten und hat nicht nach einem halben Jahr abgebrochen, sondern hat wirklich dieses Jahr voll gemacht. Und das war für mich dann noch so ein weiteres Argument zu sagen, okay, das ist jetzt kein Schaumschläger, der sagt es nicht zu und nach 5 Folgen sagt er, ja, nee, doch kein Bock, sondern wenn der sich dahinter klemmt, dann zieht es auch so lange durch, wie sein muss. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns eine Probesendung mal aufnehmen. Die ist hier auf der Festplatte in so einem Giftschrank natürlich. Aber das lief dann ganz gut. Und die Technik ist ja auch gut beherrschbar. Du weißt jetzt ja auch selber mit eurem Podcast. Ja. Man kann das mit wenig Aufwand von überall auf der Welt machen. Man muss nicht zusammen im Studio sitzen. Und so war es eigentlich von Anfang an gedacht, dass wir uns von unterschiedlichen Orten auch anrufen können und auch mal im Auto sitzen können, deswegen auch der Name Autotelefon. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und seitdem gilt bei uns, solange es wöchentlich mehr Hörer werden, machen wir weiter. Und momentan sieht es so aus, ja.
Also meine Empfehlung, kann man auf jeden Fall immer mal wieder reinhören. Meine Lieblingsfolge war euer Interview mit diesem VW-Manager, den sie da in Amerika hops genommen hatten.
Ja, das ist auch die mit Abstand meistgehörteste Folge. Der hat jetzt nicht bei uns ausgepackt im Sinne von, davor wusste es noch keiner, der hat davor schon mal, gab es ein Interview, aber er hat bei uns ziemlich früh über seine Zeit in den Gefängnissen, also der Oliver Schmidt ist das, hat er gesprochen und seine Erfahrungen überhaupt. Also er gilt ja als der Hauptleidtragende, kann man sagen, also auf persönlicher Ebene des Dieselskandals. Und der hat sich selbst bei uns eigentlich als Gesprächspartner angeboten und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Also das war ganz lustig, weil der auf uns zukam. Und ja, wir hatten nicht so viele Gäste, ne? Ich glaube, deine Folge, du hast das Ganze ja eröffnet. Du warst unser allererster Gast. Das ist ja auch besonders. Ja. Das war die Folge 134. Lohnt sich sehr. Auch zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem finde ich eine super Folge. Und ja, wir wollen es natürlich schon auch ab und zu mal wieder und wollen wir uns mit Gästen irgendwie verabreden, aber du weißt, wie es ist. Es braucht Planung und es müssen halt auch Menschen sein, die nicht danach dem Pressesprecher die Folge vorlegen müssen, sondern die müssen frei reden können. Bei uns wird nicht eigentlich nicht geschnitten, sondern was gesagt wird, wird gesagt. Mit kleinen Ausnahmen natürlich. Deswegen müssen es Menschen sein, die wirklich entweder so hohe Tiere sind, dass sie sagen können, was sie wollen, oder eben nicht so hohe Tiere sind, dass es egal ist, was sie sagen.
Ja. Da hatte ich aber bisher Glück. Also mit den Leuten, die wir hatten aus der Industrie, da habe ich zwar durchaus die Folge eingereicht, zum Gegenhören, aber ich hatte nie irgendwie die Anweisung, es muss was passieren.
Ja.
Ja, vielleicht. Hörst du denn noch andere Podcasts außer euren eigenen? Hörst du deinen eigenen Podcast eigentlich? Oder?
Das ist ja so ähnlich, wie wenn man sich selber googelt. Ich meine, wer macht es nicht? Ja? Aber ich höre tatsächlich manchmal eine Folge nochmal an. Ich höre sie selten ganz, also eigentlich nie. Aber ich schaue immer so, wie es so reinfloat. Und das mache ich schon manchmal. Aber auch nur, wenn ich im Auto sitze und denke, ach, ich kann ja mal anhören, wie klingt es denn so. Und hat auch dann viel mit Tonqualität zu tun und so, dass ich dann selber nochmal mir es im eigenen Auto anhören möchte, wie es dann wirklich klingt, wenn wir mal irgendwo waren, wo nicht unsere Standardmikrofons dabei waren. Aber dann höre ich manchmal andere Podcasts und denke, ey krass, wie hören die sich eigentlich an? Also da ist ja schon auch viel dabei, was sich nicht so gut anhört, so tonlich. Deswegen denke ich immer, unser Hobby-Podcast darf sich genauso anhören, wie er sich anhört. Das passt schon. Und ist auch authentisch. Und wenn es mal unterwegs ist und man Reifenabrollgeräusche hört, dann ist es halt Autotelefon, fertig.
Das finde ich vollkommen legitim. Also wir haben gestern auch eine Folge im Auto aufgenommen, weil wir machen jetzt so ein Effizienzfahrtformat, 3x300 Kilometer. Und die eine 300er Runde fahren wir halt 80. Das zieht sich dann halt schon so ein bisschen, ist relativ leise im Auto und dann versuchen wir da meistens noch einen Podcast mit einzusprechen, einfach weil die Zeit halt da ist und wir eh zusammen im Auto sitzen. Ja. Du hast gesagt eben, als ihr mit dem Autotelefon begonnen habt, gab es ja nichts anderes. Mittlerweile gibt es ja echt reichlich, ne? Also ich bin immer wieder baff erstaunt, wenn ich mal gucke, es gibt ja so lustige Bestenlisten quasi, genau. Wie die funktionieren, habe ich immer noch nicht verstanden, weil mal sind wir da irgendwie auf Platz ganz oben und dann wieder ganz unten und ich verstehe es halt nicht, muss ich aber auch nicht. Aber ich bin immer baff erstaunt, wie viel es doch gibt und wie unterschiedlich auch die Qualität ist.
Total. Es gab eine Zeit lang auch viele so Hersteller-Podcasts, die haben das auch dann versucht, aber die meisten hören halt wieder auf, ne? Weil ich denke, die Reichweite ist halt verglichen mit anderen Formaten, ich habe vorhin schon TikTok genannt und Instagram und so weiter, ist halt im homöopathischen Bereich. Ich sage dann immer, auch unseren Werbetreibenden, die wir ab und zu mal ja haben, das ist ja auch das Schöne, dass zumindest unsere Hosting-Gebühren inzwischen doch sich dadurch ausbezahlen oder ausbezahlen lassen können, ist es so, dass diese Durchhörquote ist halt so enorm. Die meisten Leute hören uns halt, oder euch wahrscheinlich auch, wirklich von Anfang bis Ende. Und das kann halt kein anderes Medium, keins. Also kein Zeitungstext wird komplett gelesen, sondern da werden halt Überschriften und ein bisschen quer gelesen. Aber dass wirklich eine 35-minütige Folge, wir sind meistens 35 Minuten lang so ungefähr, von Anfang bis Ende durchgehört wird. Und es ist ja schon ein sehr intimes Format, weil du bist halt im Ohr des Konsumenten oder des Hörers. Das ist halt das Krasse. Und da sind wir natürlich als Auto-Podcasts in einer Nische, die vielleicht auch nicht unbedingt wachsen wird. Aber vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht genau. Es gibt halt Spezialisten, die dann nur über Elektroautos reden und so, aber das wollten wir von Anfang an eigentlich ausschließen. Sondern wir wollen dann schon so die Autobranche, wie sie halt so momentan im Umbruch ist. Und so spannend war es, glaube ich, noch nie seit Bertha Benz, wollen wir halt mit abbilden. Und das, bisher gab es noch keine Woche, wo wir gesagt haben, ach, ist eigentlich nichts passiert. Also irgendwas passiert dann doch immer noch auf den letzten Metern.
Also wir sehen das immer so, das ist für uns ja nicht mal ein Geschäft, was wir da machen, Eckart und ich, mit dem Ausfahrt-TV-Podcast, sondern wir haben gesagt, wir wollen mal irgendwas Lustiges ausprobieren und sind jetzt auch schon ein ganzes Jahr dabei. Also wir beide sprechen hier gerade die 58. Folge ein.
Na, habt ihr uns bald eingeholt,
krass. Im Vergleich zu euch, aber es ist trotzdem, uns macht das Spaß. Und was ich halt super angenehm finde als Protagonist vor der Kamera normalerweise, dass ich hier an meinem Schreibtisch sitzen kann, schmieriges T-Shirt an, eben hat mir meine Frau freundlicherweise einen Kaffee ganz still reingereicht und das sieht halt keiner, ne? Und ist trotzdem immer nett und lauschig. Und wir sind, glaube ich, auch von dem, was wir machen, Eckart und ich, deutlich weiter vom Fach weg, als ihr beide das macht. Also Also wir unterscheiden uns halt auch deutlich. Das finde ich halt auch ganz angenehm. Und ich glaube auch nicht, dass wir den großen Durchbruch haben und irgendwann auch ansatzweise nur an unsere YouTube-Zahlen drankommen. Aber wie du schon sagst, die Verweildauer ist gigantisch. Und wenn du es doch schaffst, dir ein Publikum aufzubauen, was so treu ist, muss das eigentlich auch die Werbeindustrie oder die Autoindustrie anerkennen, dass das ein ganz besonderes Juwel ist. Und ich finde es halt immer besonders lustig, was du auch sagtest. Es gab eine ganze Menge Hersteller-Podcasts so zwischendurch mal, die alle wieder eingestampft worden sind. Warum? Weil sie es einfach nicht können. Ne? Punkt. Dann kommt aber zu uns, ja, wie viele habt ihr denn so? Wie viele Aufrufe? Und dann sagst du das, ja, das ist ja nicht viel. Ne? Ja, aber wir haben sie immerhin, ne? Während ihr versagt habt. Das kann man auch mal so sagen. Im YouTube-Bereich ist es genau das Gleiche. Ja. Da wird man von Herstellern das öftere Mal gesagt, ja, hier muss aber mehr kommen. Und dann sag ich, ja, guck mal da deinen eigenen Kanal an. Du, mit deinem Riesenbudget kriegst das schon nicht hin und monierst dich dann, dass bei mir die Reichweite nachgelassen hat. Das ist schon witzig. Ne? Mhm. Aber gut, es ist, wie es ist. Aber ich mag das Medium sehr gerne. Und klar, ich höre auch oft im Auto. Ich fahre im Moment nicht so viel Auto. Hab euch auch immer brav im Auto gehört. Ist aber im Moment auch weniger geworden. Also ich gucke eigentlich überhaupt kein YouTube. Das ist, also Autovideos auf YouTube konsumiere ich fast überhaupt nicht. Das ist dann immer mal höchstens gucken, was die Konkurrenz macht oder die Mitbewerber. Mhm. Seit wir den Podcast so regelmäßig aufnehmen, höre ich auch deutlich weniger Podcasts, komischerweise. Mhm. Aber bei euch habe ich immer mal wieder reingehört, wenn ich Zeit habe oder im Auto sitze und langere Strecken fahre. Und ich freue mich immer. Ich freue mich wirklich auch über eure Zusammensetzung.
Ja, nee, also ich finde auch die kurze Zeit, die wir jetzt Pause gemacht haben, auch im Nachhinein echt komisch, weil ich dieses wöchentliche Telefonat mit Stefan einfach auch zu schätzen gelernt habe. Und es ist halt vergleichsweise wenig Zeitaufwand, weil wir wirklich ein Telefonat mitschneiden und so ist es dann halt. Und das gehört so ein bisschen zum Job dazu, sich so gegenseitig irgendwie abzudaten und ich finde es eine feine Sache und dieser Trend der anderen Podcasts und Podcast-Studios jetzt alles auch noch mit Kameras aufzunehmen und irgendwie noch übers Bild mit darzustellen, der widerstrebt mir einfach so ein bisschen, genau wie du es gesagt hast, weil ich möchte halt hier wirklich über die Stimme oder über das gesprochene Wort kommen und ob ich dabei was anhab oder wie meine Frisur ist, einfach egal.
Ja. Nee, bin ich bei dir. Also YouTube bietet das ja an. Wir haben es kurz überlegt. Es wäre überhaupt kein Problem, hier noch eine Kamera zuzustellen. Aber wozu? Ich will das nicht. Also da interessiert mich der Erfolg oder die Aufrufszahlen auch wenig. Ich finde es wirklich schön. Das ist so was Kleines, Lauschiges halt. Ne? Also muss auch gar nicht für jedermann sein.
Am schönsten finde ich es, wenn man vergisst, dass wir Zuhörer haben. Also auch jetzt bei unserem Gespräch gerade, das vielleicht noch als kurze Anmerkung. Diese Momente, die man hat in so einem Gespräch, wo man nicht daran denkt, dass am Ende andere Leute mithören, das finde ich eigentlich auch das Schöne daran. Also das macht es so viel angenehmer und dann auch im Anhören später für die hier damit Zuhörer sind. Und das kriegst du halt als Industrie oder als Verlag oder als Medienhaus nicht hin, weil es dann eben irgendwie den Standards genügen muss. Und dann ist es halt durchgecheckt und geskriptet und eben nicht mehr so, dass man sich so ein bisschen darin verlieren kann. Und das ist, glaube ich, das Tolle am Podcast.
Ja, und ich glaube auch, das ist, glaube ich, gilt für uns beide. Es ist nicht unbedingt zielgerichtet. Ne? Wir haben jetzt nicht das Ziel, reich oder groß oder riesig zu werden, sondern wir haben einfach Spaß an der Sache. Und das sind ja in der Regel die besten Sachen, ne? Ganz genau. Du nicht aufs Geld gucken musst.
Ja, absolut.
In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Ich bin sehr dankbar. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, die letzten 80 Minuten, muss ich sagen. Das ist eine der längeren Podcast-Folge, die wir haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch hier die Verweildauer sehr hoch sein wird, weil das Gespräch einfach super spannend und interessant ist. Und du ein Kollege bist, der halt sehr offen spricht. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch zu schätzen, dass du halt nicht McLaren und Porsche fahren willst, sondern Lada.
Ja, ich fahre auch gerne Porsche. Das ist okay.
Er musste ja als Stuttgarter halt. Ich danke dir ganz herzlich. Dir. Autotelefon, meine lieben Zuhörer, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, aber immer erst Ausfahrt-TV. Das ist aber auch sehr lustig, weil wir kommen dienstags, ihr kommt mittwochs, da kann man quasi nahtlos am nächsten Tag dann weiterhören. Das ist doch schön.
Als hätten wir uns abgesprochen, herrlich.
Ja, alles klar. Ich bedanke mich, verabschiede mich von euch da draußen. Macht's gut, bis dann, euer Jan.